Ja, wir sind ja mittendrin in der 40-Tage-Aktion und das wesentliche Ziel, die wesentliche Ausrichtung dieser Aktion ist ja, dass wir stille Zeit einüben, dass wir neu oder vielleicht zum ersten Mal es lernen, uns Zeit zu nehmen, in der Hektik des Tages zur Ruhe zu kommen, vor Gott zu kommen, in seinem Wort zu lesen, zu beten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sodass eine Begegnung zwischen uns und Gott, zwischen uns und Jesus stattfinden kann. Ich hoffe, ihr habt das immer vor Augen, dass es nicht untergeht, dass es nicht nur darum geht, das Lukas-Evangelium durchzulesen, sondern dass es darum geht, dass wir uns möglichst täglich Zeit zu nehmen zur Stille. Ich freue mich, dass so viele mitmachen bei dieser Aktion. Wir hatten ja 100 stille Zeit-Tagebücher gedruckt und die gingen ja weg wie warme Semmeln. Manche wollten da noch welche haben, aber da hatten wir keine mehr. Also es macht wirklich der Großteil der Gemeinde auch mit. Darüber freue ich mich auch und viele sind ja auch in Kleingruppen mit dabei, wo das Thema auch aufgegriffen wird. Wir haben ja 2 extra Gruppen noch angesetzt, die auch sich damit beschäftigen, sodass 8 Kleingruppen zurzeit auch mit dem Thema sich beschäftigen. Und ich hoffe, das hinterlässt Spuren bei uns auch in der Gemeinde, dass wir doch auch stärker eine Gemeinde werden, wo jeder Einzelne aus der Stille vor Gott auch lebt. Denn ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade auch im Lesen des Lukas-Evangeliums fiel mir neu auf, dass Jesus sich ganz bewusst offenbar diese Zeit der Stille vor Gott genommen hat. Das ermutigt mich eigentlich am meisten zur stillen Zeit. Das Beispiel Jesu selbst. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen hat in den Texten, so bis Kapitel 10, was wir bisher so gelesen haben, kommt das einige Male vor, dass Jesus sich zurückzieht in die Stille, sich zurückzieht von den Volksmassen weg, um allein mit Gott zu sein. Das ist zum Beispiel Lukas 5, Vers 16. Lukas 5, Vers 16, da heißt es, ich lese 15 und 16, darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Das sind die Scharen, die Menschen, und dann zieht sich Jesus wieder zurück. Er möchte allein sein, er möchte beten. Oder 4, Vers 42, auch ähnlich, da heißt es, am nächsten Morgen verließ Jesus die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Hier kommt der Zusatz nicht, dass, um zu beten, aber ich nehme mal an, dass er das auch tat, um allein zu sein, um allein mit seinem Vater zu sein, um zu beten. Oder 6, Vers 12, finde ich auch eine sehr schöne Stelle. 6, Vers 12. Damals geschah Folgendes. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Also eine ganze Gebetsnacht legte Jesus ein. Es gibt noch einige mehr Stellen. Ich lasse es mal bei diesen dreien, wo deutlich wird, Jesus hat diese Zeit der Stille mit Gott gebraucht. Mal kürzer, mal länger, mal eine ganze Nacht. Er wusste, er muss aus dieser Stille vor Gott leben, sonst steht er sogar, der Sohn Gottes, in der Gefahr, an Gottes Willen vorbeizuleben. Wie viel mehr wir. Ich wünsche mir sehr, dass jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde Menschen sind, eine Gemeinde sind, die wirklich aus der Stille vor Gott lebt, die sich nicht treiben lässt, sondern aus der Stille vor Gott heraus das Leben gestaltet. Das war so das Allgemeine, was ich zur Aktion sagen wollte. Und jetzt zu dem Konkreten von heute. Es geht ja bei den Themen, die wir hier haben in den 40 Tagen, in diesen 40 Tagen immer um Begegnungen zwischen Jesus und Menschen, zwischen Jesus und einem Menschen oder mehreren Menschen. Heute geht es um Jesus und den barmherzigen Samariter. Das Thema Lieben ist ja da als Überschrift dabei, aber die Begegnung ist Jesus und der barmherzige Samariter. Ich möchte den Text lesen, er findet sich in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Lukas 10, ab Vers 25. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun? Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmensch wie dich selbst. Du hast recht geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Aber der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und fragte weiter: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn die Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging daran vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich auf der Rückreise bin. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der ihm die Barmherzigkeit erwiesen hat. Jesus erwiderte: Dann geh, mach du es genauso. Bei diesen 40 Tagen geht es immer um eine Begegnung zwischen Jesus und einem anderen Menschen. Als ich das so diesen Plan sah, der vorgegeben ist für die Gottesdienste, da ging es ja mal um die Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Letzten Gottesdienst die Begegnung zwischen Jesus und, wer weiß es noch, und der Sünderin, genau. Nächsten Sonntag wird es gehen um die Begegnung zwischen Jesus und Maria und Martha, dann Jesus und der Zachäus, dann Jesus und die Emmausjünger. Und für heute war vorgegeben Jesus und der barmherzige Samariter. Huch, da habe ich zunächst mal geschluckt, habe gedacht, aha, Begegnung zwischen Jesus und dem barmherzigen Samariter, irgendwie stimmt hier was nicht. Hier ist doch überhaupt keine Begegnung zwischen Jesus und dem barmherzigen Samariter, das kann es ja wohl nicht sein, denn der barmherzige Samariter ist ja nur eine Gleichnisfigur, ist ja keine tatsächliche Person und eine Begegnung zwischen ihm und Jesus findet hier ja gar nicht statt. Dann habe ich mir den Text noch mal genauer angeschaut und habe gedacht, aha, hier ist aber doch eine Begegnung. Zwar nicht mit Jesus und dem barmherzigen Samariter, sondern natürlich zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer. Und ich habe dann zuerst mal versucht, diese Geschichte mal zuerst mal aus diesem Blickwinkel zu sehen. Es geht hier zunächst mal gar nicht um den barmherzigen Samariter, sondern ja um die Begegnung zwischen Jesus und diesem Schriftgelehrten. Deswegen würde ich gerne diese Predigt eigentlich nennen: Jesus und der hinterlistige Schriftgelehrte. Jesus und der hinterlistige Schriftgelehrte. Ich habe mir so die Begegnung angeguckt und gemerkt, der Schriftgelehrte, dieser Gesetzeslehrer, hat ja eine ganz falsche Motivation für die Begegnung mit Jesus. Es heißt ja hier eindeutig in Vers 25, er kam zu Jesus und wollte Jesus auf die Probe stellen. Oder Luther übersetzt, er wollte ihn versuchen. Das war seine Motivation. Er wollte nicht wirklich mit Jesus was zu tun haben, sondern er suchte irgendwie einen Grund, um etwas zu finden, dass er Jesus dann vorwerfen kann oder sagen kann, der kennt sich ja gar nicht aus, Die Schriftgelehrten waren ja dauernd dabei, irgendwie was zu finden, was sie gegen Jesus verwenden können, und haben es ja nie geschafft. Und so war auch dieser jemand, der dachte, ah, jetzt muss ich den mal fragen, ob der sich wirklich auskennt, ob der wirklich weiß, was so das Zentrum des Gesetzes ist, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Er wollte ihn auf die Probe stellen. Und dann die zweite Frage, als er fragt, wer ist denn mein Nächster oder mein Mitmensch, war ja auch von einer falschen Motivation geprägt. Auch hier heißt es, er wollte sich rechtfertigen. Was das genau heißt, kommen wir noch drauf. Aber auf jeden Fall merken wir, es war nicht, weil er irgendwie ein Interesse hatte an der Antwort, sondern er wollte sich selbst rechtfertigen. Er wollte zeigen, dass er Recht hat. Und deswegen stellt er ihm diese Frage. Also, dieser Schriftgelehrte war völlig falsch motiviert, aber wisst ihr was? Es kam trotzdem zu einer Begegnung mit Jesus. Und das hat mich wirklich überrascht, als ich das so mal angeschaut habe. Das ist mir eigentlich zum ersten Mal so richtig hier aufgefallen, dass ich gesehen habe, obwohl dieser Gesetzeslehrer ganz falsche Beweggründe hat, lässt sich Jesus auf ihn ein. Er könnte ja zu ihm auch sagen, geh weg, ich kenne deine Gedanken sehr wohl, ich weiß, dass du gar nicht ehrlich bist. Tut Jesus hier nicht. Er lässt sich auf die Begegnung mit Jesus ein. Jesus lässt sich auf die Begegnung mit diesem Schriftgelehrten ein. Welch eine Herablassung Gottes eigentlich. Welche Liebe und Barmherzigkeit steckt da dahinter? Ich denke mal, dass Jesus auch diesen Gesetzeslehrer lieb hatte. Und dass er auch ihn für das Reich Gottes gewinnen wollte. Und auch wenn er sieht, dass er völlig falsch motiviert ist, lässt er sich auf ein Gespräch mit ihm ein, sucht den Kontakt zu ihm. Will auch ihm irgendwie begegnen, will auch ihn ins Reich Gottes einladen. Ist das nicht auch ein Beispiel dafür, wie Gott heute handelt? Dass auch dann, wenn wir noch mit Sünden beladen, vielleicht mit falschen Motiven, vielleicht mit Zweifeln umhergetrieben, zu Gott kommen, er trotzdem sich auf uns einlässt, es zu einer Begegnung kommen kann. Gott ist so gnädig, so barmherzig, so geduldig, dass er selbst dann eine Begegnung mit uns haben will, wenn bei uns so vieles nicht stimmt. Wenn wir Gott vielleicht absolut nicht verstehen und es trotzdem wagen, zu ihm zu kommen und uns vielleicht Zweifel plagen und Sorgen und Fragen. Und es kann trotzdem zu einer Begegnung mit ihm kommen. Finde ich großartig. Hat mich hier motiviert in dieser Geschichte. Das ist das Erste, was mir hier so aufgefallen ist und was ich als ersten Punkt für die Predigt habe. Eine Begegnung mit Jesus ist trotz falscher Motive möglich. Ist auch dann möglich, wenn bei uns so vieles nicht stimmt. Eine Begegnung mit Jesus ist auch dann möglich. Dann weiter. Der Schriftgelehrte sagt ja dann, wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Mitmensch? Auch hier steht ja nicht genau geschrieben, was ihn motiviert hat, das zu fragen, außer dass gesagt wird, er wollte sich rechtfertigen. Ich vermute, dass das Folgendes bedeuten soll, dass der Schriftgelehrte sich gedacht hat, es ist ja eigentlich unmöglich, allen Menschen zu helfen. Wenn der Mitmensch jeder sein soll, alle Menschen sein sollen, dann fühle ich mich überfordert. Ja? Und die Schriftgelehrten, so kennen wir es ja aus der Bibel, waren ja ein bisschen, ja, deshalb sagte ich so, hinterlistige Leute, unehrliche Leute, die zwar sich im Gesetz kannten, aber irgendwie so einen Weg suchten, um es bequem zu haben. Das Gesetz so ausgelegt haben, wie es ihnen passt. So ein bisschen war der Ruf der Schriftgelehrten damals. Und ich vermute mal, dass hier der ähnliche Fall ist, dass der Schriftgelehrte sich gedacht hat, ich verstehe nicht, was es bedeutet, den Nächsten lieben wie mich selbst. Denn wenn alle Menschen meine Nächsten sein sollen und ich sie lieben soll wie mich selbst, das geht ja gar nicht. Dann müsste ich ja praktisch dauernd irgendjemandem helfen, müsste all meinen Besitz weggeben. Es gibt so viele Arme, ich kann ja das gar nicht. Ich bin ja völlig da überfordert, das geht nicht. Und solange ich nicht weiß, wem ich wirklich helfen soll, helfe ich lieber niemandem. Denn allen kann ich eh nicht helfen. So irgendwie vermute ich mal, dass ihn das so beschäftigt hat. Und er wollte so sein Verhalten rechtfertigen. Sein Verhalten, dass er vielleicht niemandem hilft, rechtfertigen, indem er sagt, ich weiß nicht, wer mein Nächster ist. Und so fremd ist uns ja dieser Gedanke des Schriftgelehrten nicht. Ich habe schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, im Fernsehen wird so viel Not gezeigt. Wir können nicht überall Abhilfe geben. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Das überfordert mich. Das kann ich nicht. Was ist Jesu Antwort mit dem Gleichnis, das er gibt? Er sagt, red dich mit solchen Argumenten nicht heraus, sondern hilf da, wo dir eine Not vor die Füße gelegt wird. Denn diesem Priester und diesem Levit, da war ja die Not wirklich vor die Füße gelegt. Die mussten ja regelrecht fast stolpern drüber. Und dann ist es wirklich unbarmherzig, daran vorbeizugehen und zu sagen, das ist nicht mein Nächster. Ich denke, das ist so eine Kernaussage dieses Gleichnisses, dass da, wo Gott uns etwas vor die Füße legt, wo uns was vor die Hände kommt, dass wir da helfen und Hilfe nicht verweigern. Im Alten Testament, im Predigerbuch, in diesem Weisheitsbuch, findet sich ein Vers, der auch darauf hinweist. In Prediger 9, Vers 10 heißt es, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Also hier wird so ein Prinzip genannt, was dir vor die Hände kommt, was vor die Füße gelegt wird und du die Kraft hast, da zu helfen, das tu. Da überleg nicht lange, sondern da tue es. Aber um so handeln zu können, um so zu tun, muss unsere Herzenseinstellung stimmen. Das möchte ich als dritten Punkt nennen. Denn wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, bei dem barmherzigen Samariter war der Unterschied nicht nur der zu den anderen Personen, zu dem Levit und zu dem Priester, dass er was getan hat, sondern das Entscheidende war ja, dass er ein anderes Herz hatte. Ist euch das aufgefallen, wenn man die Geschichte so liest? Da heißt es, der Priester kommt vorbei, er sieht den Menschen und geht dran vorbei. Der Levit kommt heran, er sieht den Überfallenen auf dem Boden und geht vorbei. Und was steht beim Samariter? Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Luther übersetzt, wer weiß es, es jammerte ihn. Oder andere übersetzen, ein großes Erbarmen kam über ihn. Großes Erbarmen packte ihn. Wörtlich heißt es, er war innerlich bewegt. Diese Not, die er da sah, löste in ihm eine innere Bewegung aus. Er verspürte Mitleid, er verspürte Erbarmen. Er sah, da ist was Schlimmes passiert. Das hat ihn angesprochen, er ließ das an sich ran, er litt mit, er sah die Not des anderen und das hat ihn innerlich berührt. Das passierte offenbar bei den Priester und Leviten nicht. Sie haben nur an sich gedacht. Sie litten nicht mit der Not des anderen. Also der entscheidende Unterschied ist hier, dass das Herz dieses Leviten, dieses Samariters, Entschuldigung, das Herz des Samariters offenbar anders war. Es war ein mitleidendes Herz. Gerade von Jesus wird genau dies berichtet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Lesen des Lukas-Evangeliums bisher. In Kapitel 7, als es um die Heilung des jungen Mannes geht, von der Witwe von Nain, da wo nicht Heilung, Totenauferweckung ist es ja, aus der Stadt Nain geht eine Prozession heraus, sozusagen eine Begräbnisprozession, wo der tote junge Mann herausgetragen wird, der einzige Sohn einer Witwe, also ihr Mann ist schon gestorben, jetzt ist ihr einziger Sohn gestorben. Jesus sieht es und dann heißt es, dass Jesus das sah, war er innerlich bewegt. Genau derselbe Begriff hier wie beim Samariter. Der Samariter war also vom Charakter her Jesus sehr ähnlich. Er war innerlich bewegt von dieser Not. Und dann stoppt er diese Prozession und sagt, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und an anderen Stellen finden wir es auch, diese Aussage, dass Jesus innerlich bewegt war, wo beschrieben wird, als Jesus das Volk sah und sah, dass sie orientierungslos sind wie Schafe ohne Hirten, dann heißt es, Jesus war innerlich ergriffen, innerlich bewegt von diesem Zustand, dass die Menschen so orientierungslos sind. Und dann fängt er an, ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Wenn wir Menschen sein wollen, die helfen, die lieben, die nicht vorbeigehen an anderen, dann müssen wir Menschen sein mit einem warmen Herzen. Und dieses warme Herz kann Gott allein uns schenken. Deshalb ist das Entscheidende bei dem ganzen Thema, dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, arbeite an meinem Herzen. Nimm das steinerne Herz weg. Nimm das kalte Herz weg. Gib mir ein mitleidendes Herz. Gib mir ein Herz, wie du es hattest. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, eine Begegnung mit Jesus ist trotz falscher Motive möglich. Gott sei Dank, dass das möglich ist. Eine Begegnung mit Jesus, trotz falscher Motive, trotz vielem, was in unserem Leben verkehrt läuft, kann es durch die Gnade Gottes trotzdem zu einer Begegnung mit Jesus kommen. Zweitens, tu das, was dir vor die Hände kommt. Red dich nicht raus mit irgendwelchen Argumenten, wie es der Schriftgelehrte tat, sondern tu das, was Gott dir vor die Füße legt. Drittens, der entscheidende Unterschied ist, dass du ein warmes Herz hast. Lass Gott an deinem Herzen arbeiten. Amen. Wir wollen ein paar Augenblicke der Stille haben, wo wir Gott das sagen, was uns jetzt beschäftigt.